Du Rüdiger, wir haben heute ganz viele Themen von Hörern, die vorgeschlagen wurden.
Hast du den Quatsch, hört jemand?
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du musst eigentlich total außer Puste sein. Du müsstest nass geschwitzt sein, Tobi.
Wieso?
Naja, wenn du die ganzen Apple-Devices, die du im Haushalt hast, aktualisierst auf die neuen Betriebssysteme, weil da so viele Security-Lücken drin sind, dann müsstest du eigentlich richtig was zu tun gehabt haben die letzten Tage.
Ja, dachte ich mir auch. Und man soll ja Updates auch immer regelmäßig und schnell einspielen. Aber man wurde ja gewarnt, dass insbesondere beim iPadOS irgendwas bei dem Update komplett schiefgelaufen ist. Deswegen warte ich dieses Mal tatsächlich ein bisschen.
Ja, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil was da gepatcht wurde, ist schon eine sehr krasse Lücke. Und vielleicht muss man mal mit dem Vorurteil aufräumen, dass Apple-Betriebssysteme, macOS, iOS und so weiter per se sicher sind. Also ich sag immer, die sind gegebenenfalls sicherer als ein Windows-Betriebssystem, wobei man das auch mittlerweile einschränken muss. Ich erkläre dir, warum. Also ich sehe das so, der Großteil der Internetnutzer, also der Leute, die am Rechner sitzen, nutzt eben Windows. Mhm. Ja, soweit sind wir uns wahrscheinlich einig.
Ja.
Und wenn ich jetzt Budget habe, einen Virus zu entwickeln oder eine Schwachstelle zu finden, dann mache ich das natürlich für das Betriebssystem, das am meisten verbreitet ist. Und das ist halt nicht macOS und auch nicht iOS, sondern es ist eben Android und es ist Windows.
Genau.
Und deswegen wird eben dafür mehr entwickelt. Aber es heißt nicht, dass die Betriebssysteme deswegen komplett sicher sind, wie wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Denn es gibt hier eine ja durchaus krasse Sicherheitslücke im AirPlay-Protokoll.
Also dem Protokoll, mit dem ich WLAN mache oder im Mac-Betriebssystem?
Nee, nicht WLAN. Also du streamst übers WLAN. Also du kannst sozusagen Musik über WLAN,
okay.
AirPlay.
Ja. Okay.
Also du streamst übers WLAN Video oder Audio auf deine Boxen, auf deinen Fernseher oder so oder auf deine anderen Apple-Devices. Ja. Und da hat Oligo Security Research hat was gefunden, dass diese Protokolle massive Schwachstellen haben und die sogar ausgenutzt werden können, um ein Zero-Click-Remote-Code-Execution auszuführen. Also,
oha, das bedeutet, dass Code, also Schadcode, ein Virus auf meinem Rechner ausgeführt wird, ohne dass ich ihn starten muss, also Zero-Click, ohne dass ich ihn anklicken muss?
Genau. Und das Ganze von Remote, also das nennt man auch Wormable. Also man könnte sozusagen einen Wurm entwickeln. Und da ist genau der Unterschied. Also der Virus per Definition hängt an irgendeiner Datei dran. Das heißt, du kriegst eine Datei geschickt, da ist hinten noch ein kleiner Schadcode mit dran. Mhm. Ja? Bei einem Wurm, der ganze Wurm ist Schadcode. Das heißt, da brauchst du gar kein Word-Dokument oder irgendwas, wo du es dranhängst, sondern du schickst einfach den Wurm, schickst ein verwundbares Paket letzten Endes, ein Code und der wird ausgeführt. Und
das, der repliziert sich selbst quasi.
Genau. Jetzt muss man es einschränken. Also diese Schwachstellen funktionieren nur im lokalen Netzwerk. Also du kannst es nicht über das Internet ausnutzen. Mhm. Das ist schon mal okay. Aber machen wir uns nichts vor. Jetzt, wenn du jetzt im Netzwerk es schaffst und das auf irgendein System im Netzwerk kommst du eigentlich fast immer und kannst dich dann von dort aus über die ganzen Mac-Devices weiterverbreiten. Das ist schon eine krasse Geschichte. Also es ist eine sehr, sehr krasse Sicherheitslücke. Haben verschiedene Abstufungen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, mit nur einem Klick das Ganze zu machen und so weiter. Ich will damit nur sagen, aktualisiert eure Mac-Systeme, aktualisiert eure iPhones, eure iPads, auch du, Tobi, auch wenn es da Probleme gab. Vollkommen wurscht, weil die Lücke ist kritisch. Und also, ich bin immer der im Bekanntenkreis, der immer nervt. So, hey, habt ihr eure iPhone schon aktualisiert? Und ich so, oh mein Gott, halt dein Maul.
Nein, du weißt ja, ich mache das typischerweise ja auch. Also iPadOS lasse ich jetzt vielleicht tatsächlich nochmal 2 Tage liegen, bis da ein Patch für den Bug im Update drin ist, aber die anderen Geräte sind spätestens heute Abend aktualisiert.
Da können wir immer drüber sprechen, vielleicht in einer anderen Folge, weil wir heute so viele Themen haben, aber ich bin der Meinung, iPadOS ist mit das Schlechteste, was Apple je gebracht hat. Also
Das könnte tatsächlich sein. Und schlimmerweise muss man auch sagen, dass sie versuchen, macOS und iPadOS oder iOS immer näher zusammenzubringen und zu vereinen, was ja von der Strategie ja gar nicht blöd ist, weil sie dann nicht drei, sondern nur noch ein Betriebssystem pflegen müssen. Aber es ist natürlich echt eine Katastrophe.
Die Frage ist die Richtung, in die es geht. Ja.
Ja.
Also ich liebe die iPad-Hardware, ich hasse die iPad-Software. Aber es ist ein Thema für eine andere Folge.
Ja.
Jetzt haben wir eine Woche ausgelassen, weil wir beide unterwegs waren. Das wird jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich öfter passieren, weil jetzt ist so die Hochphase auch für dich, ne?
Ja, Hölle.
Aber wir haben ja zum Glück viele Hörer, wie wir wissen, die uns Feedback schicken. Und deswegen haben wir heute auch ein paar Sachen, auf die wir eingehen wollen. Ne?
Genau, also es gibt viele neue Sachen und zwei, drei Sachen, wo Hörer etwas geschrieben haben, gemailt haben, und nicht verbessert haben, aber zumindest erweitert haben das Wissen, und das wollen wir natürlich heute auch weitertragen. Und das Erste, was ich jetzt ansprechen möchte, ist zum Thema Bolt. Da haben wir ja mehrfach schon drüber gesprochen. Da gab's, vielleicht magst du das kurz nochmal wiederholen, eine Rückfrage, warum wir Bolt kritisiert haben und Apple nicht.
Genau, also da hat ein findiger Hörer gedacht, naja, oder hat vielleicht zu Recht angemerkt, so, hey, wir kritisieren hier oder haben hier in den Verdacht gestellt, dass Bolt hier auf Location-Daten zugreift, was sich da nicht bestätigt hat letzten Endes. Und wir aber letzten Endes gesagt haben, naja, Apple macht das ja die ganze Zeit im Hintergrund und das ist okay, dass Apple das macht. Und das hat da so ein bisschen hinterfragt, ja.
Okay, dann wiederhole ich nochmal ganz kurz, weil ich glaube, dass das vielleicht ein Missverständnis ist, oder wir das einfach vielleicht nicht klar genug gesagt haben. Also der Punkt ist folgendes. Wir haben, oder ich habe erstmal kritisiert, weil ich gedacht hatte und nachvollzogen haben wollte, dass Bolt auf meine Location-Daten zugreift, sprich abfragt, wo ich bin, obwohl ich denen oder der App das im Betriebssystem verwehrt habe oder beziehungsweise nur dann zugestehe, wenn ich die App nutze, und das hatte ich nicht, und trotzdem bekam ich Werbung angezeigt, hallo, hier, wo du jetzt gerade gelandet bist, gibt's auch Bolt. Rausgestellt hat sich, dass diese Nachricht vom Betriebssystem kommt, weil jede App eine Betriebssystemfunktion nutzen kann, die heißt, wenn jemand in einem bestimmten Umkreis, Radius von Längen- und Breitengraden auftaucht, dann kann man einen Trigger losschicken und der ist zum Beispiel so eine Notification auf dem Handy. Der entscheidende Punkt ist, die kommt vom Betriebssystem und meine Positionsdaten werden nicht an die App, in dem Fall an Bolt, gegeben. Sollte ich dann auf diese Notification, die in meinem Handy dann hochgepoppt ist, klicken, geht die App auf und dann weiß der Anbieter sehr wohl, wo ich bin. Und ganz ehrlich, das finde ich tatsächlich nicht schlimm, weil diese Funktion bietet so Sachen auch wie, was weiß ich, Opa hat gerade das Haus verlassen. Achtung, der demente Mann, fang ihn nochmal ein, sowas in der Art. Dass Bolt daraus jetzt eine Werbung macht, tja, ist in Ordnung, finde ich. Denn ich kann diese Werbebanner auch abschalten, diese Funktion. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Und vor allen Dingen muss man auch fairerweise sagen, die haben die Frage sehr klar und deutlich beantwortet und sehr gut. Deswegen habe ich da nichts auszusetzen. Und dass das Betriebssystem das tut, tja, die Berechtigung habe ich dem Betriebssystem gegeben. Also da war überhaupt nichts falsch. Deswegen, ja, fand ich das ganz okay.
Und dass das Betriebssystem, also Apple, das kann, ist für uns prinzipiell erstmal ein Komfortgewinn. Ja, muss man ganz klar sagen, weil wenn das Handy weiß, wo ich bin, dann kann es mir auch, keine Ahnung, eine Navigation anbieten, kann mir auch sagen, hey, du hast deine AirPods da liegen lassen im Café. Die haben sich nämlich schon die entfernt, weil dein Handy jetzt eine andere Location hat als dein Gerät und so weiter.
Genau.
Also das haben wir explizit erlaubt. Und natürlich kann Apple das auch ausnutzen, um uns Werbung zu schicken.
Apple weiß es ja gar nicht. Also die machen einen Trigger und was in dem Trigger drin steht, entscheidet wieder der App-Programmierer. Also in dem Fall war es Bolt. Wenn ich aber jemanden anderen, eine andere App habe, die eben was weiß ich sagt, Opa verlässt das Haus, dann will ich das ja auch und dementsprechend kann ich das auch steuern. Deswegen ist das für mich relativ transparent. Ich habe es tatsächlich am Anfang einfach ganz anders verstanden und habe mich gefragt, woher kommt diese Notification? Denn ich dachte, die kommt von Bolt. Tut sie aber tatsächlich nicht.
Ja, und also, wie gesagt, dass das Handy das kann, das wissen wir alle und das nehmen wir auch in Kauf, weil wir letzten Endes auch davon letzten Endes profitieren. Und eine andere Möglichkeit, das alles lokal zu machen, ohne jetzt mit Apple zu teilen, die Location, wird wahrscheinlich für verschiedene Dinge sehr schwierig sein. Ja,
ja, das wird nicht funktionieren. Genau.
Ist leider so. Ja. Dann haben wir noch mehr Feedback bekommen zu meinem 3D-Druck-Thema. Ich bin dort berichtigt und belehrt worden. Sehr, sehr nettes Feedback.
Ja, also vielen Dank, Matze, für deine Mail. Ich würde es total gern vorlesen, insbesondere den ersten Satz. Also er schrieb, hallo und so, bei der letzten Folge ging es unter anderem um Drucken mit TPU. Dann hat er erstmal erklärt, das hast du vergessen, was TPU bedeutet, thermoplastisches Polyurethan.
Ja. Ich habe das vor allen Dingen vergessen, nicht, dass ich das noch nie gehört habe vorher. Nein, ich habe das nur vergessen, hier nochmal zu sagen.
Okay. Auf jeden Fall, das ist dieses, also für den 3D-Drucker, wer die letzte Folge nicht gehört hat, das ist so ein eher ein Gummi als ein Plastik. Ne?
Ja, da kann man also sehr weich, ja.
Weiche, ja. Sachen mitdrucken. Ja. Und dann schreibt Matze hier dazu einige Hinweise oder Korrekturen aus meinem begrenzten Erfahrungen. Ja. Damit möchte ich also nur andeuten, Rüdiger, dass wenn Matze schon begrenzte Erfahrungen nennt, sind deine sehr begrenzt.
Ja, ja, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Also der Matze hat schon mal gesagt, okay, erstmal kann man das auch drucken, ohne dass der Drucker geschlossen ist. Das geht auch in einem normalen, geöffneten Drucker. Ja. Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, das ist tatsächlich ein Temperaturproblem.
Ja, aber das kann tatsächlich auch sein. Denn er schreibt ja danach, es ist extrem wichtig, dass man dieses Filament trocknet. Mhm. Also genau. Da gibt es offensichtlich Filamenttrockner, schreibt er hier. Dörrautomaten, das wird der ein oder andere in der Küche haben. Ich finde ja so Dörrpflaumen und so Zeug finde ich ja widerlich. Deswegen bin ich froh, dass also bei mir kommt niemals ein Dörrautomat in die Küche. Aber offensichtlich für den 3D-Drucker macht es Sinn. Ich weiß nicht, Dörrautomat, ist das der neue Airfryer oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee.
Backofen, schreibt das Matze hier, ginge auch noch. Und deswegen, also trocken muss es sein. Und ganz ehrlich, vielleicht waren deine zu feucht und erwarten deshalb, dass die Temperatur besonders stabil bleibt und deswegen ging es vielleicht nur mit dem geschlossenen bei dir.
Keine Ahnung. Kann schon sein. Aber die Drucker haben eigentlich super funktioniert. Er hat auch erklärt, wie ich mein Problem löse, dass ich das TPU letzten Endes vom Druckbett abbekomme. Einfach warten. Aber das geht nicht. Wenn der Druck fertig ist, dann renne ich runter und reiße es ab. Also warten, also come on, das geht nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das Trocknungsproblem, das ist so, dass eins der Dinge bei den ganzen Filamenten, also ich habe mir da auch so Boxen bestellt und solche wie heißen die, diese Trockenpads, die das man reinlegt?
Silikagel.
Ja, genau, Silikagel. Ja. Das habe ich natürlich alles. Ein Filamenttrockner habe ich noch nicht, da war ich bisher zu geizig für. Aber ja, danke fürs Feedback. Der Matze schreibt auch, er hat sich eine für die Zange was gedruckt, für seine Rohrzange eine Abdeckung.
Ja, das fand ich total cool. Also nicht irgendwie zum Wegsperren, sondern immer so weiches Zeugs, was man auf die Backen der Rohrzange packt, damit man, wenn man dann am Wasserhahn dreht, den nicht total zerkratzt, endlich auch was, weil ich habe ja letztens gefragt, was macht man damit Sinnvolles? Das fände ich natürlich klasse. Aber extra dafür einen Dörrautomaten anschaffen, weiß ich nicht.
Weißt du, wie viele Waschbecken ich mir schon verkratzt habe mit diesen blöden Zangen? Also Matze, schick einfach die Vorlage und vielen Dank fürs Feedback.
So, von Matze oder vom 3D-Druck zum Backup. Erinnerst dich?
Ja.
Ich habe erzählt, Backup to Go 2 ist auf dem Markt, zumindest für einen Mac. Und ich habe das gelesen, habe gewusst, ich brauche das. Das ist ein Tool, das zumindest steht's dort. Du steckst einen USB-Stick an, den du vorher irgendwie benamst hast und konfiguriert hast. Und dann wird automatisch, was weiß ich, die neuesten Dateien aus den Ordnern A, B und C da drauf kopiert. Und ich dachte mir, das ist genau das richtige. Haken an der Sache war, die App muss im Hintergrund immer offen sein. Und damit ist sie für mich einfach unnötig. Ich hätte es einfach gern gehabt, dass der irgendwo im Betriebssystem auf den Trigger wartet, dass der USB-Stick gemountet wird und dann automatisch anspricht. Das geht nicht. Dann kam Post von Christoph. Christoph kenne ich tatsächlich auch. Wir haben uns seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen, aber unsere Kinder sind mehr oder weniger gemeinsam aufgewachsen, also irgendwie in der gleichen Schule und sowas gewesen. Und Christoph ist jetzt im Allgäu und eben schreibt, dass er, der ist ein Linux-Nutzer übrigens, also weder Windows noch Mac, er nutzt Linux sehr, ja, schon immer eigentlich.
Der arme Kerl, erst im Allgäu und dann auch noch Linux. Was kommt als nächstes? Was kommt denn als nächstes?
Pass auf, er schreibt, es gibt ein Tool, das heißt DejaDub. Also wie Déjà-vu, aber eben nicht schon mal gesehen, sondern schon mal doppelt dupliziert, Deja-Dup. Und das ist ein Tool für Linux, das genau das macht, was ich mir wünsche. Aber läuft halt in dem Fall, er nutzt es unter Debian. Ich habe nachgeguckt, es gibt es für 1000 verschiedene Linux-Varianten für macOS noch nicht. Und deswegen glaube ich auch, das wird wahrscheinlich eher so ein Berechtigungsthema sein, dass die App im Hintergrund das überwachen darf oder nicht.
Bestimmt, genau. Bei Linux ist sowas mit den Daemons ein bisschen einfacher, vielleicht sowas abzubilden. Ja.
Das könnte sein. Aber, und deswegen erzähle ich es nochmal, erstmal danke nochmal für den Hinweis, vielleicht nutzt es ja der ein oder andere jetzt. Deja-Dup nutzt ein Framework, das sich Duplicity nennt. Und Duplicity bietet unter Linux als Framework Backup-Funktionen an. Und zwar alles, was du brauchst. Und zwar nativ quasi. Das heißt, er sorgt, du kannst verschlüsselte Backups erstellen. Es gibt Funktionen zu prüfen, welche Datei ist neuer, welche muss ich aufheben. Es gibt Funktionen fürs Kopieren, übers Netzwerklaufwerk und so weiter. Also alle Funktionen, die du tatsächlich für ein Backup brauchen könntest oder nutzen möchtest, sind da drin. Das heißt, wenn du Duplicity nutzt, brauchst du nur noch eine Oberfläche schreiben. So, das heißt, es gibt auch tatsächlich jetzt schon sehr viele Tools, die Duplicity nutzen und anders ausschauen. Was ich super finde und natürlich total praktisch ist, weil sich Profis hier was gebastelt haben, was jeder mehr oder weniger nutzen kann und es wird funktionieren. Aber, und deswegen erzähle ich es nochmal, muss ich dir nicht sagen, ist auch ein Sicherheitsrisiko.
Du meinst, weil da ein Entwickler hinten eine Komponente entwickelt, die dann in vielen Programmen drin ist?
Genau. Und wenn die einen Bug hat, haben es alle. Das hatten wir ja schon mal, so Supply Chain Attacken, wo Leute dann sogar versucht haben, in Frameworks Schadcode einzubringen, was dann auch erstmal geglückt ist. Und zum Glück ja auch von jemandem in einem Flugzeug, auf einem längeren Flug, weil ihm langweilig war, dann auch entdeckt wurde, bevor es wirklich ausgenutzt war. Also Wahnsinn, was ein Glück und was für ein Zufall. Aber das ist halt so ein Problem von so Frameworks.
Ja, das ist ein Problem, aber letzten Endes ist es ja auch irgendwo auch der Vorteil von so einem Ding, weil da macht sich einer Gedanken und entwickelt was super gut funktioniert und andere greifen drauf zu, ist ja eigentlich genau das, was man will. Ja,
ja, aber es heißt auch, solche Frameworks müssen wir einfach stärker überwachen und angucken, wer tut da welchen Code rein oder sonst irgendwas, gerade wenn man diese Tools vielleicht auch in kritischer Infrastruktur benutzt.
Ja, da machst du jetzt ein Fass auf. Wir hatten schon eine Folge über Open Source, das war eine von den ersten, glaube ich.
Ja.
Und das Argument ist ja immer, ja, man kann das ja anschauen und das ist ja öffentlicher Code und man kann das ja prüfen. Also ich kann das nicht. Ja, also ich kann rudimentär programmieren, aber ich kann jetzt nicht so einen Code durchgehen und sagen, sind da irgendwelche Security Flaws drin? Ja, ich weiß nicht. Also deswegen in der Theorie kann man das schon prüfen, aber es müsste halt auch jemand tun. Und selbst die Unternehmen, die diesen Code nehmen und in ihre Produkte implementieren, ist nicht unbedingt gesagt, dass die ein sicheres Code Review machen und gucken, okay, ist da in dieser Library, die ich jetzt hier nachgeladen habe, alles okay. Also von daher, das ist ein sehr großes Problem und ich bin mir auch sicher, also ich bin mir ganz sicher, dass wir da in Zukunft auch noch viele von diesen kleinen Tools sehen, von die du noch nie was gehört hast, aber die halt in jeder Library irgendwie drinstecken mit Problemen. Also das wird uns weiter beschäftigen auf jeden Fall.
Genau, also Log4Shell war sicherlich das beste Beispiel auch noch. Also ein Framework für Logfile schreiben und Dutzende, hunderte andere Tools nutzten genau dieses Framework und da war halt auch ein Problem drin. Ja, wird nicht aufhören, denke ich auch. Aber wie gesagt, es gibt geile Tools für Backups, wo man also nicht als Ersatz für ein richtiges Backup auf Band oder auf Platte oder sonst irgendwas, aber wo du einfach deine Tagesarbeit einfach geschützt und gesichert schnell mal auf einen USB-Stick ziehen kannst und zumindest weißt, wenn auf der Heimfahrt im Bus der Rechner runterfällt und kaputt geht, dann ist zumindest die Tagesarbeit geschützt und gesichert.
Ob ich deswegen jetzt auf Linux umstelle, auf dem Desktop, ich weiß es nicht. Also ich habe tatsächlich mal 2 Jahre Linux auf dem Desktop gehabt, also schon lange her. Mhm. Es geht schon irgendwie, aber cool ist es nicht. Cool ist es
nicht. Ja, man muss sich irgendwie drauf einstellen mit den ganzen Office-Dingern. Es kommt drauf an, wie viel man mit anderen Leuten auch zusammenarbeitet, glaube ich, die Standardprodukte nutzen, typischerweise auch Microsoft-Produkte. Dann ist es an der einen oder anderen Stelle schon manchmal echt schwierig mit hin und her konvertieren und so weiter. Aber
das muss man schon wirklich wollen.
Genau. Aber es geht. Es geht. Machen wir uns nichts vor.
Ja, klar. Ich habe doch was Witziges gefunden, ist aber schon ein bisschen älter tatsächlich. Ich hole mal ein bisschen aus, wenn ich darf. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Präsentation über kreative kriminelle Geschäftsmodelle gehalten. Und da war ein Teil der Präsentation, ein längerer Teil über das Hacken von Autos und die Infektion mit einer Ransomware auf ein Auto. Das ist ein Gedankenexperiment. Ich habe das nicht wirklich durchführen können, weil ich habe auch kein Auto, was man hacken konnte, gehabt. Aber die Idee war oder die Frage war, wie könnte ich denn eine Ransomware auf ein Auto ausnutzen, um damit Geld zu verdienen? Ja, da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Also, fällt dir was ein?
Hast du eine? Ja, fährt nur noch 30, außer du bezahlst Geld.
Genau, fährt nur noch 30, ja. Aber das ist zum Beispiel, das Radio geht nur noch volle Lautstärke, außer
oder,
du zahlst.
Oder noch schlimmer, das Radio geht nur noch auf Radio Charivari oder sowas.
Genau. Oder Klassikradio oder Heavy Metal Radio oder whatever. Oder du kommst nicht mehr raus, kommst nicht mehr rein. Das sind alles tausend Sachen, die ein Angreifer ausnutzen könnte. Jetzt habe ich.
Ich habe hatte ich tatsächlich mal, das war allerdings ein Fehler, ich hatte einen Mietwagen und musste eine wirklich lange Strecke fahren, also über 5 Stunden, und die Sitzheizung ging nicht aus, die war auf 3.
Das ist auch
und
gut. Ging,
Alter, und es war irgendwie im Sommer. Ja. Ganz ehrlich, das war die Hölle schlechthin. Also da hätte ich tatsächlich auch mal schnell einen Fuffi irgendwo eingeworfen.
Aber ich habe einen Kollegen, der steigt ins Auto ein, das erste, was er macht, die Sitzheizung an, egal bei welchem Wetter. Also es ist wirklich, danke. Aber es geht nicht um die Sitzheizung, denn ich habe was gelesen, ist leider schon ein paar Wochen her, als das rauskam, ist mir aber komplett an mir vorbeigegangen, ich war so super, bei einem Jeep wird jetzt Werbung eingeblendet, sobald das Auto steht. Also du musst dir so vorstellen, du fährst, die Ampel wird rot, du bleibst stehen und dann kommt auf deinem Entertainment-System eine Werbung für eine Garantieverlängerung oder so ein Service, so ein Online-Service von Jeep oder von dem Anbieter, den du quasi abschließen kannst. Ja, also überschreibt quasi alles, was auf dem Display ist, deine Karte, deine Konfiguration für die Heizung und so weiter. Du siehst nur noch dieses Fenster, willst du diesen 36-Monats-Vertrag abschließen. Und der Witz ist, du kannst es wegklicken, kannst auch sagen, ich will das nicht mehr sehen, aber es kommt immer wieder. Es kam immer wieder.
Ach, wie nervig.
Ultra nervig. Und dann hat Jeep dann nachher eingeräumt, da gab es in einigen Fällen gab's ein Softwareproblem und deswegen kam diese Meldung verstärkt immer wieder und so weiter. Das hat natürlich so ein bisschen Geschmäckle, sage ich mal. Ja, so ein Nagging im Auto, weiß nicht, ob das so cool ist.
Ja, das ist ja wie bei Netflix, die ja gerade eine Klage verloren haben, hat der Christian Solmecke, Professor Christian Solmecke, muss ich richtigerweise sagen, wohl für einen Mandanten das durchgeboxt, dass man konnte ja bei Netflix, du hattest einen Vertrag für x Euro, 6 Euro oder so oder 7 im Monat, und dann sagten die, wir haben die Preise erhöht, und dann konntest du entweder dein Abo downgraden an eins, das noch schlechter war, oder du konntest zustimmen. Und das ist wohl nicht in Ordnung. Jetzt kann fast jeder, der Netflix irgendwie seit längerem hat, 2 Jahre, glaube ich, war es, fast 200 Euro zurückbekommen. Und da gibt es einen Vorteil. Also das schon mal für alle, die sich sagen, oh, ein bisschen Kohle wäre nicht schlecht. Wenn ihr Netflix habt, es gibt wohl bis zu 200 Euro zurück. Googelt mal Christian Solmecke, Netflix, dann werdet ihr den Vordruck schon finden. Und ich habe es auch gesehen, gibt in den einen oder anderen News-Seiten auch schon entsprechende Beiträge dabei.
Aber es ist ja auch irgendwo klar, weil du hast im Prinzip die Möglichkeit, dem User irgendwas unterzuschieben, irgendein Bildschirm zu zeigen, oder du weißt genau, also in dem Autofall jetzt, der hockt jetzt da, der hat jetzt auch nichts zu tun, weil er steht an der roten Ampel. Warum zeigen wir ihm da nicht irgendwas an und monetarisieren diese Sekunden? Ja, dass das in den Köpfen von vielen drin ist, will ich gar nicht bestreiten. Ich sage nur, es ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Weil das ist, wenn wir diese Tür öffnen, wird Autofahren wirklich, wirklich
zur Hölle. Ja. Und soll ich dir was Witziges sagen? Ich habe über dieses Thema letztes Jahr in meinem Blog geschrieben. Der Patentantrag stammt von Ford. Die haben den tatsächlich auch, wie sagt man da, zugewiesen bekommen, also das Patent erhalten. Ganz ehrlich, das wird ganz schlimm. Also die machen das location-based, die sagen dir also, wo du bist. Also du kriegst jetzt nicht in Kassel angezeigt, geh doch mal ins Hofbräuhaus, sondern die gucken tatsächlich, wo bist du, und dann könnte irgendwas passieren. Aber ich habe mir das auch ganz nett vorgestellt. Stell dir mal vor, du fährst da so und dann, was weiß ich, rollt so ein Ball über die Straße und du steigst voll in die eiserne Notbremsung, weil jetzt könnte ja irgendwie so ein Kind kommen, und dann steht in deinem Display, Irgendwie sowas wie Reifenhändler Wagner sagt danke. Also, ja, kann ja alles sein. Also das ist dann schon echt schwierig, glaube ich.
Ja, aber ich glaube schon, dass da in Zukunft immer mehr in diese Richtung geht. Also du kannst, glaube ich, bei bestimmten Leasingmodellen bei VW jetzt schon optional Sitzheizung tageweise buchen und so weiter. Ja. Also so diese Micropayments oder diese Abos auch im Auto, das ist ein Ding. Ja, also.
Ja, es geht ja auch, also ich finde es nicht toll, ehrlich gesagt, weil entweder habe ich eine Sitzheizung oder ich habe keine. Und nicht irgendwie dann, jetzt muss ich die buchen und dann habe ich 3 Monate Kündigungsfrist oder so. Das finde ich einfach nervig. Aber ich verstehe schon, dieses Pay per Use ist durchaus ein Trend, ja, der sich nicht leugnen lässt. Und so ganz falsch finde ich den an der einen oder anderen Stelle auch nicht.
Kostet die Sitzheizung im Sommer eigentlich weniger?
Das wäre wahrscheinlich der Punkt, wenn man das, aber, ja.
Ja, dann ist minus 20 Grad. Naja, heute kostet es leider richtig viel.
Ja.
Also normalerweise 2 Euro, heute 20.
Ja, das wird auch kommen. Ja. Das ist so.
Okay, haben wir auch drüber nachzudenken, weil uns fallen noch mehr statistische Geschäftsmodelle ein. Wir wollen jetzt keinen inspirieren, hier sowas zu implementieren.
Ja. Aber das, ja, finde ich witzig. Also wenn du gerade so Geschäftsmodelle sagst, da können wir tatsächlich nochmal nachdenken, ob uns nicht noch irgendwas einfällt. Nicht nur zu dem Thema, sondern ganz generell. Naja. Ich habe noch 2 Sachen. Das erste ist so ein bisschen so ein Thema, wo ich sage, boah, das ist wieder so ein trockenes Ding, was keiner versteht.
Geht es um FC Bayern oder?
Nee, es geht um Zertifikate.
Ah ja.
Ein Freund von mir.
Ja.
Okay. Es geht um Zertifikate und zwar hat sich ein Freund von mir einen neuen Drucker gekauft. Einen, ja, ich sag jetzt einfach mal, ist das einer von Hewlett Packard, ein Farblaserdrucker. Und dann hat er den, ich glaube, beim Mediamarkt oder Saturn, ich meine, gehört eh zusammen, ist also völlig wurscht und soll auch keine Werbung sein, der hätte den auch woanders kaufen können, hat den da gekauft, nach Hause getragen, angestöpselt. Ist tatsächlich jetzt, ich nenne es jetzt mal, ein Drucker für privat. Also jetzt nicht irgendwie ein Selbstständiger, der ein kleines Büro hat oder sonst irgendwas. Der installiert alles und macht den ersten Testdruck und dann kommt eine Fehlermeldung, abgelaufenes Zertifikat. Und der Drucker druckt nicht. So.
Okay.
Und jetzt ist die Frage, was heißt das? Ein Zertifikat sorgt ja dafür, dass die Kommunikation zwischen dem Rechner und in diesem Fall dem Drucker, also der Gegenstelle, nicht nur verschlüsselt sein kann, sondern sie sorgt dafür, dass ich auch sicher bin, dass ich mit dem Drucker rede, mit dem ich reden möchte und nicht in diesem Netz noch irgendjemand mithört oder so tut, als sei er der Drucker und dementsprechend meine Daten abgreift. So. Also grundsätzlich ist das ja alles in Ordnung und wichtig, weiß ich auch. Die Frage ist, muss ich sowas wie Zertifikate in einem Drucker haben, der dafür ausgelegt ist, in einem Privathaushalt zu funktionieren? Hm. So. Denn, machen wir uns nichts vor, 80% der Menschen sind erstmal komplett aufgeschmissen, müssen erstmal googeln, was mache ich jetzt und machen dann wahrscheinlich irgendwas, weil irgendeiner aufgeschrieben hat, du musst da klicken, dann da, aber verstehen überhaupt nicht, was sie da tun.
Du musst dazu noch sagen, Zertifikate laufen ab irgendwann, also die gelten nie für die Ewigkeit. Stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt von einem Zertifikat und das ist wahrscheinlich, der Drucker lag wahrscheinlich jetzt ein paar Monate, Jahre im Regal. Ja? Der ist einfach alt.
So, und jetzt kommt's. Dieses Zertifikat lief 10 Jahre.
10 Jahre?
10 Jahre. So. Okay. Und das Neue, was er dann ausgestellt hat, ist ein selbst signiertes Zertifikat. Das kann man dann über die Oberfläche machen und dann geht der Drucker auch wieder 10 Jahre und dann wird dieselbe Fehlermeldung kommen. Und zwar ist es das Zertifikat für die Druckeroberfläche. So. Also die haben einen Webserver drin, wo du draufgehen kannst, im Browser und so weiter und so fort. Und das ist es. So, jetzt ist wahrscheinlich das Problem, dass die Browser das verlangen. Machen wir uns nichts vor. Die Browser sind ja mittlerweile so, dass sie sagen, so mit unverschlüsselten Webseiten rede ich gar nicht mehr.
Du musst so 12 Warnungen wegklicken. Willst du wirklich auf diese Seite? Ja.
Genau.
Und das, ja.
So, also sind die, muss man fairerweise sagen, ist HP anscheinend auch irgendwo gezwungen, in so eine Oberfläche irgendwie was mit einem Zertifikat und einem SSL-Protokoll eben entsprechend zu implementieren.
Okay, aber dann, also der Drucker lag jetzt da bestimmt keine 10 Jahre beim Mediamarkt im Regal. Das heißt, die haben dieses Zertifikat auf ganz vielen Druckern. Das heißt, es müssten ja relativ viele Menschen genau dieses Problem am gleichen Tag bekommen haben.
Ja.
Dass der Drucker gesagt hat, jetzt nicht mehr.
Google mal. Es ist tatsächlich so. Das sind ganz viele, sind ausgelaufen eben am, was war es, der 1. April oder sonst irgendwas dieses Jahres, weil die offensichtlich vor 10 Jahren mal dieses Zertifikat erstellt haben und seitdem das auf jeden Drucker draufpumpen und offensichtlich nicht. Das ist wie wenn du ein Haltbarkeitsdatum sagst, meine Maiskolben halten 3 Monate und dann produzierst du 3 Monate Maiskolben, aber schreibst immer drauf, endet am 1.8. Egal, ja, ob's vom
Typ,
Mai,
der das April damals implementiert hat, vor 10 Jahren, ist wahrscheinlich längst in Rente und das sind natürlich so Zeiträume, das überblickt auch keiner mehr, das hat keiner mehr auf der Uhr gehabt, dass dieses Zertifikat existiert. Das ist ein Problem, also, was man tatsächlich öfter sieht, dass man solche Dinge implementiert, gerade bei Webservern. Ja, da hast du eben SSL-Zertifikate, die laufen dann 1-2 Jahre oder sonst was und dann vergisst es.
Ja, genau. Wird öfters kommen, war ärgerlich. Ich finde es schwierig, dass es einen Normal-User so treffen kann, weil du einfach dann immer Support geben musst.
Ja, aber es ist ja eigentlich ein Fehler von HP, dass die nicht vor 2 Jahren schon ein Update für ihre Software bereitgestellt haben und gesagt haben, hier, aktualisiert deine Drucker. Weil das Problem, das tritt ja immer auf dann. Also tritt ja in 10 Jahren genau wieder auf.
Ja, und ich muss tatsächlich auch sagen, ich kann nicht ausschließen, dass so ein Update da war und es nicht installiert wurde. Das weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich, wenn du erstmal das Ding auspackst, anschließt, irgendwie das in deinem Betriebssystem findest und als Drucker auch ansprechen kannst und dann so eine Fehlermeldung, das ist natürlich einfach dumm gelaufen, würde ich es mal nennen. Naja.
Ich weiß gar nicht, müssen wir nachlesen, ob man das auch braucht, tatsächlich zum Drucken, weil ich war, glaube ich, noch nie auf dem Webinterface von meinem Drucker, weil ich habe den angeschlossen, der wird hier erkannt und ich drucke, fertig. Also es geht ja relativ einfach heutzutage.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil beim Druck selber passiert da gar nichts. Und trotzdem musste er über die Oberfläche dieses Zertifikat neu installieren. Das heißt, entweder tauscht der Drucker im Druckprotokoll noch im Hintergrund irgendwas aus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Interessant, interessant.
Ja. Ja.
Du hast noch ein Thema, habe ich gesehen. Irgendwas mit WLAN? Auf
eine Challenge? Nee, WLAN. Ach doch, WLAN. Nee, die Challenge kommt dann gleich. Du hast recht, ich habe noch ein WLAN-Thema, tatsächlich. Ich habe auf Ten was gelesen. Also Ten, schreibt mal T3N, du kennst das. Super Magazin, immer mal wieder neue.
Moment. Das spricht man Ten? Also ich sage immer T3N. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das Ten heißen könnte.
Also ich nenne es immer, ja klar.
T3N. Also. Okay, na gut.
Also vielleicht liege ich auch falsch. Für mich war das, also hat sich nie die Frage gestellt. Für mich ist das Ten.
Nee, echt? Okay. Nee. T3N. Aber gut, vielleicht liege ich falsch.
Vielleicht liege ich falsch. Witzig. Wir werden es, vielleicht haben wir ja doch noch einen zweiten Hörer. Der dann unter anderem, also nicht Matze, der dann unter anderem Namen schreibt und auch nicht Christoph und Christoph, na, 2 Christoph hatten wir diesmal sogar dabei. Der eine mit dem Drucker und der andere mit dem Déjà-Doo. Egal, pass auf. Folgendes. Du kennst das Problem, du bist im Hotel, loggst dich in das WLAN des Hotels ein und musst irgendwie so einen Code eintippen oder so. Ne? Oder die sagen dir, was weiß ich, wir haben sie registriert, sie dürfen jetzt 4 Stunden hier, da ist sie hier, ABC müssen sie eintippen und so weiter. Und was Apple jetzt ab iOS 19 machen wird, ist, dass dieser Code, den du einmal auf deinem Handy eintippst, über die iCloud auch auf deinen Mac zum Beispiel oder dein iPad synchronisiert wird. Das heißt, auch mit diesen Geräten kannst du dann sofort, ohne dass du die neu über diese Bedienoberfläche einloggen musst, gleich nutzen.
Ein Traum, wirklich ein Traum. Und ich muss sagen, Apple hat endlich mal dieses Problem erkannt und die haben sogar noch ein zweites Problem erkannt mit dem neuen Betriebssystem-Update. Ich glaube mit 19 kommt das erst, wo ich sage, warum hat das so lange gedauert? Kindersicherung, Bildschirmzeit. Hast du kein Problem mit? Ich aber schon. Ja? Okay. Das heißt, wenn du deinen Kindern ein iPad in die Hand drückst, dann willst du ja auch, dass die damit jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Netflix schauen. Das heißt, du stellst da ein, hier, pass auf, in 30 Minuten ist Schluss. Dann wird das gesperrt und geht nichts mehr. So, dann ist es aber in der Realität so, dass du nach 30 Minuten kommt dann das Kind angewachsen und sagt, kann ich noch ein bisschen? Und dann sagst du, ja, okay, nimmst das iPad und gibst dort einen Code ein und kannst sagen, mach nochmal 1/4 Stunde. Ja, das ist ganz normal. So, jetzt gibt's den Fall, dass das Kind trotzdem die ganzen Tag Netflix schaut und du kein einziges Mal den Code eingegeben hast, wo du denkst, Moment, was ist da los? Natürlich hat das Kind irgendwann mal in der Spiegelung in der Scheibe dir über die Schulter geschaut und hat diesen Code rausgefunden und gibt den halt selbst immer ein und verlängert sich selbst sein Netflix. Ja? So, jetzt hat Apple endlich diese Funktion implementiert, dass ich als Elternteil sehen kann, auf dem iPad wurde gerade der Code eingegeben.
Ach.
Dass man es zumindest mitbekommt. Ja, du kriegst es irgendwann mit, weil wenn keiner mehr fragt, irgendwann kriegst du es mit. Und jetzt in Zukunft, und ich weiß auch, dass Leute, die Bildschirmzeit aktiviert haben, ab und zu mal diesen Podcast hören, das geht in Zukunft nicht mehr.
Okay, also ganz ehrlich, da bin ich nicht ganz so sicher, ob sich Apple damit nicht ins eigene Knie schießt. Weil wenn ich jetzt Kind wäre und Apple baut sowas ein, dann würde ich, wenn ich groß bin und Geld verdiene, mir nie so ein fucking Apple-Teil kaufen.
Jetzt oder? Nur noch Android.
Ja.
Wobei, ich glaube, gerade bei Android sind die Kindersicherungsmöglichkeiten viel, viel ausgefeilter als bei Apple. Also das ist wirklich, Apple macht da das absolute Minimum, was nötig ist. Und das funktioniert auch nur halbwegs. Also ich glaube, da bist du bei Android viel,
aber
viel
wenn
unterwegs.
Du mich jetzt fragen würdest, wie man zukünftigen Kundinnen und Kunden in den Rücken fällt, das wäre so ziemlich genau das, was meine Antwort wäre.
Da magst du einen Punkt haben. So, jetzt ja. Bin ich auf deine Challenge gespannt. Was hast du da?
Ja, die Challenge kommt von Kind 2 und die hatte was damit zu tun, weil wir zwei uns auch mal darüber unterhalten haben, ob wir ein bisschen was erzählen wollen, nachdem Donald Trump an die Macht kam und Elon Musk mit Doge da irgendwie wütete und vor allem Datenbanken abschaltete, Leute entlässt, die man auch in anderen Bereichen wichtig empfindet. Also CVE-Datenbank, also diese Schwachstellen-Datenbank hat gelitten und so weiter und so fort. Und wir hatten ja auch mal drüber geredet, was für Alternativen gibt es denn zu dem einen oder anderen amerikanischen Produkt, insbesondere hier aus Europa und oder sogar aus Deutschland. Und ich frage mal anders, wie viele Amazon-Sachen bestellst denn du so pro Woche, Monat oder sonst irgendwas?
Das möchte ich hier nicht sagen.
Okay, und ich muss gestehen, ich bin ähnlich. Ganz ehrlich, ich bin viel unterwegs. Ich brauche Dinge schnell manchmal. Ich komme nicht zum Einkaufen. Ich fahre gerne ins Olympia-Einkaufszentrum, was hier bei mir mit dem Rad erreichbar ist, und gehe in Geschäfte und kaufe. Aber ich muss gestehen, vieles bestelle ich der Bequemlichkeit halber einfach bei Amazon. So, die Challenge, die wir jetzt haben, ist, nutze die Alternative. Und da wir Amazon genannt haben, ich sage das jetzt mal bewusst ohne Werbung, es gibt eigentlich nur einen großen deutschen Anbieter, der da mithalten kann im Moment. Werden andere nachziehen, Kaufland vielleicht oder sonst irgendwas, aber das ist Otto.
So. Und weil Otto auch so eine Art Marketplace ist, wo andere ihre Produkte einstellen können,
auch das.
Auf Amazon, ja.
Genau. So. Und meine Challenge ist jetzt, erstmal für die nächsten 4 bis 6 Wochen und dann werde ich gerne darüber erzählen, wie es ausging, die Sachen erst bei Otto zu suchen und zu kaufen, und wenn es passt, dort zu bestellen und nicht bei Amazon und vielleicht auch zwischendurch mal so ein bisschen Preisvergleich machen, wie so der Unterschied ist. Und ich fange schon mal an und setze die Latte sehr, sehr hoch. Ich habe 2 Sachen nämlich schon bestellt. Das eine ist so ein Set Batterien, weißt du, so diese kleinen Knopfzellen, die 2032er, die man in AirTags packt. Da wollte ich einen 10er Pack und habe das tatsächlich direkt erstmal bei Otto bestellt, kostet 9,49, glaube ich, und die gleiche Marke, der gleiche 10er-Pack, kostet bei Amazon 9,49. Also der Preis war schon mal identisch. Unterschied, Amazon hätte sie mir am Montag gebracht, der Otto bringt sie wohl am Dienstag. Dasselbe mit einer Jeans, Preis praktisch gleich, da ging es um 40 Cent hin oder her, glaube ich, oder 60 Cent. Lieferzeit tatsächlich auch einen Tag länger bei Otto. Stört mich aber in dem Fall nicht, weil ich eh erst am Donnerstag wiederkomme, bin die Woche unterwegs. Deswegen ist es wurscht, ob es einen Tag länger rumliegt oder nicht.
Wenn jetzt einer sagt, hey, warum gehst du nicht einfach in den Laden, kaufst du deine Batterien da, kann ich euch sagen, weil die dort viel, 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 viel teurer sind. Also ja, gerade solche kleinen Sachen habe ich gemerkt, das ist unfassbar teuer.
Ja, kleine sind deutlich teurer, das stimmt schon. Aber auch das, Rüdiger, muss ich fairerweise sagen, ich habe es ja auch angedeutet, ich gehe sehr oft und sehr gerne bewusst in Geschäfte und kaufe lieber dort ein, weil ich ganz ehrlich sowas wie ein Handel um mich herum tatsächlich sehr schätze. Und da rede ich nicht nur von Lebensmitteln. Aber du hast recht, Auswahl und Preis sind dann natürlich anders. Und das Dumme ist, bei den Batterien weiß ich, was ich brauche, da brauche ich keine Beratung. Also ist die Frage, warum zahle ich die mit? Bei anderen Sachen, wenn ich mir einen Fernseher kaufen will, gut, da kann ich, wäre ich wahrscheinlich derjenige, der auch eher mal googelt und schon weiß, was er will, aber wenn ich Beratung möchte, dann ist es mir das auch wert, die zu bezahlen und in Geschäfte zu gehen. Schuhe zum Beispiel.
Du, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen, und das ist, geht leider in die andere Richtung. Also ich habe ja mit meinem 3D-Drucker, habe ich erzählt, so Lightboxen gebaut. Also im Prinzip ist das eine ausgedruckte, keine Ahnung, ausgedrucktes Einhorn, wo du halt eine LED-Leiste hinten dran machst, damit das schön leuchtet. Wie so eine Leuchtewerbung, Leuchtreklame.
Okay.
Also Einhörner kann man machen, kann man alles machen.
Zwei Hörner auch.
Genau. Und dann habe ich diese LED-Bänder bei Amazon bestellt. Kostet 12 Euro oder so.
Ja.
Und dann habe ich aber noch eins gebraucht und dachte, ich bin sowieso in München, ich gehe schnell zum Baumarkt und hol mir dann noch eins. Die haben ja sowas auch. Schätz mal, was es da gekostet hätte. Das gleiche Ding, gleicher Hersteller.
Boah, 12, dann wird's, wenn du schon so anfängst, wird's knapp unter 20 gewesen sein.
Mhm. 60 Euro. Das was? Gleiche Ding, 60 Euro.
60?
Genau, 60 Euro. Das ist genau das gleiche. Ja, und da habe ich auch gedacht, nee, also verarschen lass mich nicht. Bin total sauer wieder ins Büro gestopft, in der Mittagspause kurz dabei im Baumarkt, weil er nebenan ist. Dann sagt mein Kollege, bestell's doch bei Temu oder bestell's doch bei AliExpress. Dann sagst du, AliExpress habe ich noch nie gemacht. Hab dann geguckt. Weißt du, was es da kostet? 99 Cent. 99 Cent.
Ach, Quatsch.
Ja, das ist kein Witz. Also, und das sind so die Unterschiede. Ist natürlich als auch alles fragwürdig an diesen AliExpress-Händlern und Lieferungen und alles drum und dran. Aber bei solchen Produkten, das kannst du schwer vermitteln, sage ich mal, dass der Preis im Handel so viel Unterschied hat. Ja.
Ja, jetzt muss man vielleicht, also das Fünffache gegenüber Amazon oder so ist natürlich krass, ne? Also ja. Die 99 Cent von AliExpress, muss man auch sagen, die sind subventioniert, weil die halt auch kein Porto bezahlen und so weiter und so fort. Das ist halt doppelt und dreifach problematisch, weil da einfach so viel dran hängt.
Du weißt auch nicht, kommt das an, kommt das jemals an? Es dauert auch ewig, bis es kommt. Also es hat auch viele Nachteile. Aber ich sage nur, weil du, also ich bin auch bereit, in den Handel zu gehen, das zu kaufen. Wenn es jetzt bei Amazon 12 Euro kostet und im Baumarkt, keine Ahnung, 16 Euro kostet, sage ich, okay, gut, von mir aus, dann habe ich es auch direkt da und kann es mitnehmen. Ja. Aber diese Spanne.
Fünffach, das ist vielleicht jetzt auch ein krasses Beispiel. Aber natürlich kostet es im Handel ein paar Euro mehr, aber so viel ist natürlich echt heftig. Aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, Temu oder AliExpress, bitte nicht.
Ja. Das ist alles schlimm dran. Ja. Aber ich bin gespannt, wie deine Challenge ausgeht. Also ist es wirklich.
Also wollen wir einfach mal gucken, dass man das vielleicht, oder ich zumindest jetzt mal für 4-5 Wochen mal, damit man wirklich auch ein paar Sachen zusammen hat und das Ganze nicht nur auf 2-3 Beispielen basiert, die irgendwie vielleicht auch als damit wirklich statistisch belastbares Material da
ist. Ich glaube, so in 4 Wochen sitzt du hier so total abgemagert, so Bart, hilf.
Was? Genau. Was? Keine Hose mehr, Socken sind weg, aus. Und die LED-Streifen erst recht.
Ich bin gespannt, Tobi. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Dreiviertelstunde gequatscht.
Wahnsinn.
Unfassbar. Wahnsinn. Dann lassen wir es gut sein für heute, oder?
Würde ich auch sagen. Danke, Rüdiger.
Vielen Dank, Tobi. Bis bald.